Wow, da sind wir ja schon wieder. Schon wieder eine neue Podcast-Folge. Reisen mit Date with Places. Ach nee, Quatsch.
Unser neuer Claim. Schwierig, unser neuer
Schwierig.
Claim.
Warte mal. Date with Places war das. Genau. Date with Places. Wir verabreden uns mit Orten und wir reisen mit Nina und Janine. So ist der Plan.
Genau, und diesmal sogar noch mit Gast. Quasi wir, also eigentlich sitzen wir hinten auf dem Gepäckträger heute drauf, und zwar bei der Tina. Hallo Tina.
Hallo zusammen, ich freue mich hier zu sein.
Klingeling.
Schön, dass du da bist.
Ich bin vor allen Dingen, ich bin ja super gespannt, weil das, weil ich das Ziel toll finde und weil Tina, die auch eine Freundin und Kollegin ist, eine tolle Art zu reisen quasi ausprobiert hat. Es war auch ein Versuch, ne? Du bist jetzt auch nicht, wir sind beim Thema Radreisen und da bist du auch noch Neuling auf dem Gebiet, ne? Oder?
Ja, absolut. Und ich glaube, wenn man an Radreisen denkt, dann denkt man an ganz schnelle Rennräder, wo dann so ein kleines Täschchen hinten dran ist. Aber wir haben das tatsächlich relativ auf Normalo-Art gemacht. Das heißt, wir hatten zwei, ich würde jetzt mal sagen, normal große Fahrradpacktaschen und noch zwei weitere Taschen am Fahrrad, also schon relativ viel Gepäck. Es gibt ja Leute, die das wirklich auf die Spitze treiben und dann, ich sag mal, für 2 Wochen zwei Unterhosen mitnehmen. So war es jetzt bei uns nicht. Also
Das
es
wäre
war.
meine Frage gewesen. Wie viele Unterhosen waren drin? Das sind Größen, in denen ich rechnen kann.
Für jeden Tag eine. Weil ich denke mir, so Unterhosen sind ja jetzt auch nicht so, also nehmen ja nicht so viel Platz weg. Von daher, das ist jetzt, finde ich, nicht
Stimmt.
das, woran man sparen sollte. Aber T-Shirts zum Beispiel habe ich jetzt nicht für jeden Tag ein frisches mitgenommen. Ne? Also das sind dann so Sachen, an denen man spart.
Ich wette aber trotzdem, dass du nachher, auch wenn du bestimmt ganz wenig dabei hattest, hattest du nachher trotzdem irgendwas, was du nicht angezogen hast, oder?
Ja, es war
Oder
immer noch
hast.
zu viel. Also wir haben uns schon,
Krass.
also wir waren vor, also ich war mit meinem Freund unterwegs und davor, vor 2 Jahren, waren wir auch schon mal mit den Rädern unterwegs und haben aber waren die ganze Zeit quasi im selben Ferienhaus und sind nicht wie jetzt sozusagen von Ort zu Ort geradelt. Und da hatten wir schon viel zu viel mit und haben gesagt, nee, diesmal nehmen wir auf jeden Fall weniger mit. Haben wir auch, aber es war immer noch zu viel. Also man kann sich wirklich noch weiter reduzieren, vor allem wenn man zwischendurch vor Ort mal eine Waschmaschine oder so hat. Dann könnte man noch mit noch leichterem Gepäck fahren, auf jeden Fall.
Mir reicht manchmal schon ein Waschbecken. Aber erzähl uns
Vielleicht
erstmal,
müssen.
wo geht's denn überhaupt hin?
Genau.
Es geht nach Schweden. Und
Juhu!
zwar nach Westschweden, Südwestschweden. Wir sind mit der Fähre nach Trelleborg gefahren, was ganz gut zu meinem Nachnamen passte. Ich wollte da immer mal hin.
Sie
Weil
heißt
ich.
Trelle mit
Genau,
Nachnamen.
genau.
Gibt es, noch, Zwischenfrage, gibt es das Foto von dir und dem Ortsschild Trelleborg? Die
Das
Trelle vor
gibt's,
der
klar.
Trelleborg?
Klar.
Super, sehr gut, das brauchen wir.
Werde ich euch zur Verfügung stellen. Und dann sind wir quasi über, lass mich nicht lügen, über Malmö nach Helsingborg. Nee, Quatsch, Malmö ist Quatsch. Wie hieß hier denn die Stadt? Muss ich jetzt gerade nochmal nachgucken. Auf jeden Fall, die offizielle Route von diesem Kattegat-Läden ist von Helsingborg nach Göteborg. Und ja, das ist das, wovon ich heute euch auch gerne erzählen würde.
Wie viele Kilometer sind das?
Das sind knapp 400 Kilometer, aber wir sind deutlich, ja, mehr gefahren, weil wir zwischendrin auch ein paar Tage an einem Ort dann doch geblieben sind und da natürlich auch noch mal Radtouren gemacht haben. Also ich glaube, wir waren nach den 2 Wochen so bei 700 Kilometern ungefähr. Und Malmö war
Wow.
richtig. Ich war nicht verwirrt.
Super gut. Und was ist das Besondere an diesem Kattegat-Läden, an diesem Radweg?
Das ist tatsächlich der erste, ja, nationale Radweg, nennen die Schweden das. Weil es wirklich, ja, ein durchgehender Fahrradweg ist oder durchgehend sehr gut ausgeschilderter Radweg tatsächlich, den du fahren kannst. Und du hast gerade in den Anfangsetappen wirklich auch immer abgetrennte Radwege. Du fährst eigentlich nie mit Autos auf einer Straße, was ja hier in Deutschland eigentlich fast normal ist, leider. Sondern du hast immer einen eigenen Weg für dich. Du fährst durch Wälder, du fährst an der Küste entlang. Wirklich landschaftlich super schön. Man muss sagen, ehrlicherweise gegen Ende war es auch öfter mal auf Straßen. Das hat uns dann so ein bisschen enttäuscht gegen Ende, aber grundsätzlich, ja, ist es ein sehr, sehr schöner Radweg, sehr gut ausgebaut, mit natürlich auch vielen Einkehrmöglichkeiten an der Strecke.
Was heißt denn gut ausgebaut? Ist das asphaltiert?
Ja, das ist asphaltiert.
Ach.
Also an der Küste war es auch mal so kieswegmäßig, ne? Aber guter Kiesweg, wo man mit einem normalen Fahrrad gut fahren kann. Also es ist jetzt nicht, man muss jetzt kein Fahrradpro sein, um diese Strecke zu bewältigen. Und sie war auch nicht besonders bergig. Also vor allem nicht, wenn man, wie ich, aus Siegen kommt, dann ist man anderes gewohnt, was Berge angeht.
Okay, ich wollte gerade sagen, bei
Siegen
mir ist schon
eine gute Schule.
Ich komme vom Niederrhein, bei mir ist schon quasi eine Kreuzung, eine Kurve.
Verstehe.
Ja, cool. Wie lange wart ihr unterwegs? Also 700 Kilometer, da bräuchte ich 5 bis 8 Monate.
Nee, wir haben tatsächlich uns, ich glaube, es waren ein bisschen mehr als 2 Wochen. Ich glaube, insgesamt dann 15 Tage, weil wir dann für die Rückfahrt oder auch für die Hinfahrt mussten wir halt relativ viel Zeit einplanen. Zum Beispiel zurück auch von Göteborg, dann die Fähre nehmen nach Kiel. Und dann musst du ja von Kiel wieder nach Siegen kommen. Und wir waren ja komplett mit Zug und Fähre unterwegs. In Klammern, da gibt es auch noch eine lustige Anekdote zur Rückfahrt. Kann ich nachher mal erzählen. Auf jeden Fall hat allein die Rückfahrt halt quasi 2 Tage gedauert, wenn du so willst, ne? Oder 1,5. Mhm. Ne? Allein schon durch die Fährenfahrt. Gut, die war dann über Nacht und dann bist du halt noch quasi den ganzen Tag im Zug. Das ist halt immer so ein bisschen, finde ich, der Wermutstropfen, dass du nicht wirklich super weite Entfernungen zurücklegen kannst. Also ich hätte zum Beispiel super Bock mit dem Fahrrad mal nach Italien oder mal nach Portugal oder so, aber dann bist du allein schon mit dem Zug irgendwie 2, 3 Tage unterwegs und das ist jetzt auch nicht meine Vorstellung von Urlaub. Deswegen war da, glaube ich, Skandinavien oder ist da Skandinavien ein ganz gutes Mittelding, wie lange man dann unterwegs ist.
Wie lang oder was war so das längste, die längste Zeit, die ihr an einem Ort verbracht habt? Oder musstet ihr wirklich jeden Tag wieder zusammenpacken und auf die Straße oder seid ihr auch mal dann 2, 3 Tage irgendwo länger geblieben?
Ne, wir sind tatsächlich so in der Mitte, waren wir dann eine Woche oder fast eine Woche, ich glaube 6 Tage bei Fahrberg. Da haben wir vorher geguckt, wo bietet sich das an, wo man mal länger sein kann. Und das war eben Fahrberg, was empfohlen wurde, von wo wir dann auch, also da hatten wir dann so ein Tiny House mit Blick aufs Meer und haben dann auch aus verschiedene Touren gemacht und uns die Umgebung angeschaut. Aber ich muss sagen, dieses so jeden Tag packen und dann weiterfahren, das habe ich mir echt schlimmer vorgestellt vorher. Es war wirklich nicht so schlimm, weil wir auch, glaube ich, klug gepackt haben. Ne? Also wir haben alles in so wiederverschließbare Tüten gepackt, halt, falls auch mal richtig anfängt zu schütten und alles nass wird, damit man halt noch trockene Klamotten hat. Und dadurch war es jetzt nicht so, dass man irgendwie jeden Abend alle Taschen auseinanderrupfen musste und am nächsten Tag wieder zusammenpacken musste, sondern man hat irgendwie eine Tüte rausgenommen und hatte dann halt seinen Kram, den man brauchte für den Abend. Und alles andere ist halt quasi in der Tasche geblieben. Das war schon ganz praktisch.
Du hast quasi in Outfits gepackt, oder was? Da waren dann so Tüten mit Schlüpper, T-Shirt, Hose so ungefähr. Ein paar frische Socken.
Genau, so ungefähr.
Nina kriegt gerade ein Leuchten im Gesicht, wenn ihr das sehen könntet. Also das ist ja für die super strukturierte Nina, die ja sonst alles immer schon mitgedacht und vorbereitet hat, ist das jetzt, glaube ich, noch so ein Extra, oder? Oder hast du schon mal... Nina, jetzt hast du noch was gelernt, oder?
Ich habe schon mal gepackt in Sachen, jetzt, das sind T-Shirts, das sind Hosen, so, weißt du? Aber das ist natürlich total unschlau, weil da muss ja trotzdem alles rausholen.
Ja, oder zum Beispiel halt die Tüte für die Schlafklamotten dann, ne? Mhm. Dass man die immer zur Hand hat. Das ist schon ganz praktisch, wenn man, also ne, man kennt ja so sein eigenes Verhalten, was braucht man irgendwie, wenn man eine Nacht irgendwo ist. Und das dann schon mal vorzubereiten, das hat geholfen bei... Man muss nicht super viel packen jeden Tag, auch wenn man immer weiter reist. Das war schon ganz gut. Und natürlich, Lifesaver ist ein Kulturbeutel. Also das wissen bestimmt ganz viele Hörerinnen und Hörer. Aber ich hatte vorher so eine Kulturtasche, die man halt irgendwo ablegen muss und irgendwo draufstellen muss. Und habe mir dann für die Reise eine gekauft, die oben so einen Haken hat, dass man dann irgendwie an die Tür hängen kann oder so. Das war auf jeden Fall auch Gold wert, weil du hast halt ab und zu auch Bäder, wo man sich denkt, oder ist halt nicht genug Platz, um irgendwie was abzustellen. Und so eine Kulturtasche kann ich auf jeden Fall auch nur jedem empfehlen, wenn man unterwegs ist.
Ihr habt aber auch richtig, ihr habt ja vorher auch richtig, meine ich mich zu erinnern, dass du das mal erzählt hast, dass ihr richtig vorher auch Probe gepackt habt. Ne? Also diese ganzen Sachen, wenn man dann so super strukturiert unterwegs ist, das braucht schon auch ein bisschen Vorbereitung. Ne? Also diese Art zu reisen. Oder habt ihr euch zumindest genommen, ne?
Ja, das auf jeden Fall, genau. Also ich bin halt schon der Typ, die halt gerne einfach vorbereitet ist und die halt weiß, wie viel Gepäck kann ich mitnehmen oder was muss ich vielleicht dann auch hier lassen. Danke für das Herz, Nina.
Ich staune einfach nur und denke, boah, was kenne ich für tolle Frauen und was habe ich für tolle Freundinnen? Das sind die, die mich immer retten.
Ich glaube, man muss sich halt so der Gratwanderung bewusst sein, ne? Also wie gesagt, habe ich ja schon am Anfang gesagt, so im Nachhinein, man hätte noch minimalistischer sein können. Auf der anderen Seite, ich bin halt auch ein Mensch, ich habe schon auch gerne einen gewissen Komfort, sprich die frische Unterhose jeden Tag oder so, ne? Also ich will mich auch nicht zu krass einschränken, wie das so manche Radreisende einfach tun und das auch geil finden. Das sollen sie auch tun, so alles gut. Aber das ist einfach immer diese Abwägung, wenn man für so eine Reise packt. Wie viel nehme ich jetzt wirklich mit? Was brauche ich wirklich? Brauche ich wirklich die geile Joggingbuchse für abends oder lasse ich die hier? Also ich habe sie zum Beispiel eingepackt, auch wenn es natürlich relativ viel Platz wegnimmt.
Erzähl mir mal, wie du die Reise sonst noch vorbereitet hast. Also habt ihr eure Unterkünfte, wo habt ihr erstmal gepennt und habt ihr die vorab gebucht oder seid ihr da irgendwo eingekehrt? Hattet ihr ein Buch? Wie habt ihr eure Route rausgesucht?
Wir haben,
Endlich über Strukturen sprechen.
ja, absolut. Wir haben die, apropos Strukturen, wir haben die komplett über Komoot vorgeplant, die Route. Und dann natürlich auch dementsprechend vorher Unterkünfte gebucht, weil auch da bin ich zu, also bin ich zu Control-Freak für. Da, ich brauche die vorher, die Unterkünfte. Also es wäre mir zu heikel gewesen, irgendwo anzukommen. Ich sage jetzt mal auch in der, mehr oder weniger in der Hochsaison. Und darauf zu hoffen, dass irgendwo noch ein Zimmer frei ist. Und dann bist du irgendwie platt und der Popo tut dir weh vom Fahrradfahren. Also das war mir schon wichtig, dass wir die Unterkünfte vorher haben und hatten wir auch. Und wir haben so eine Mischung aus Hotels und Airbnbs gemacht. Also in vielen Städten, vor allem so in den kleineren, gab es jetzt auch gar keine Hotels in dem Sinne. In den größeren natürlich schon. Also in Göteborg waren wir im Hotel, in Helsingborg waren wir im Hotel. Und zwischendurch waren wir auch viel in so Airbnbs, die auch sehr, sehr gastfreundlich waren, die Gastgeberin. Ja, und genau, die haben wir uns vorher rausgesucht, vorher auch geguckt, was ist realistisch an Etappen. Auch da, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich die Etappen ein bisschen kürzer wählen. Wir waren jetzt so bei, ja, teilweise bis zu 80 Kilometern pro Tag. Und
Boah, das ist
wenn das
viel.
jetzt ein Renten, ja, wenn das jetzt ein Rennradler hört, der denkt sich halt, hä? Da sitze ich doch auf einer Arschbacke ab. Die fahren halt 120 bis 200 Kilometer am Tag. Aber ich sage jetzt mal, für den Otto-Normalradler wie uns war 80 Kilometer halt schon gut. So, schon viel. Und dann tat, also mir
Ja.
tat der Popo weh. Kann ich jetzt so offen
Aber
sagen.
und ihr wollt doch auch mal zwischendurch, habt ihr doch bestimmt auch mal angehalten und man will doch dann auch
Genau.
nicht so durchpeitschen, oder? Man will ja dann auch mal, keine Ahnung, vielleicht ein paar Fotos machen oder keine Ahnung, unterwegs noch im Freizeitpark oder so, ich weiß nicht.
Ja, genau.
Man
Also
sieht
es
sich ja
war
dann
für
nicht so
uns tatsächlich
durchhetzen.
jetzt weniger die sportliche Herausforderung, wie das vielleicht bei diesen Radlern mit ihren 120 Kilometern am Tag ist, sondern wirklich auch halt ein bisschen lecker essen und schöne Sachen gucken. Und gerade deswegen würde ich halt Leuten, die das so ähnlich sehen, auch empfehlen, lieber 40 bis 60 Kilometer planen, weil du hast halt auch die Tage, wo du einfach Gegenwind hast und wo es nicht so super viel Spaß macht zu radeln. Und dann ist man, glaube ich, einfach froh, wenn man nicht noch abends oder nachmittags, wenn einem eigentlich schon alles wehtut, noch 20 Kilometer fahren muss, weil die ziehen sich.
Und ihr seid, glaube ich, mit einem E-Bike unterwegs gewesen, oder?
Ja, genau. Wir sind mit unseren eigenen E-Bikes unterwegs gewesen, die wir halt auch in Siegen benutzen. Und jetzt sagen wieder die Leute, fährt man doch erst, wenn man schon älter ist. Aber ich finde halt immer so. Ich sehe Fahrradfahren auch als Mittel von A nach B zu kommen und nicht nur als
Total.
Sportgerät,
Ja.
sondern als Ersatz fürs Auto auch tatsächlich. Und das komfortabel zu tun, gerade in einer Gegend wie Siegen, da gibt es halt einfach Sinn, ein E-Bike zu haben, weil nur weil ich irgendwo hinfahre, will ich nicht eine Hochleistungssporteinheit einlegen. So. Deswegen haben wir unsere
Ja.
eigenen Fahrräder genommen, die zu uns passen, die auf uns eingestellt sind. Und sind mit denen eben dahin gefahren. Und wie gesagt, an den Gegenwindtagen war ich mehr als dankbar, dass ich den Akku hatte.
Und ganz
Total.
ehrlich, 80 Kilometer ohne E-Bike, also das soll mir mal irgendeiner zeigen, wie der das, also
Ja,
das
die
ist ja
Rennen,
schon
aber
für,
nee, Nina, die Rennradler, die wirklich, also
ja, die
wir haben so Norweger getroffen, ne? Die hatten dann wirklich nur so ein Täschchen dabei, die halt von Norwegen runter nach Schweden geradelt sind. Und ja, die machen halt die Strecke am Tag, ne?
Finde ich aber auch voll okay. Und ich finde, das ist ja genau der Punkt, ne, dass man halt unterscheidet zwischen, man macht das als Sportlerin oder als Sportler oder wirklich als Sporteinheit oder man nimmt es halt als eine Art, sich fortzubewegen, ne? Und ich finde auch, ich habe ja mal so eine Bike- und Hike-Tour gemacht im Zillertal, auch mit einem Radreisekollegen. Da waren wir auch quasi, also waren wir beruflich, es war eine berufliche Reise, über die wir auch berichtet haben. Und da habe ich zum ersten Mal so ein E-Mountainbike bekommen. Und wir waren aber halt wirklich auch in den Bergen. Und da ist halt, also das, dieses Konzept von Bike und Hike ist halt, dass du mit den Fahrrädern schon ziemlich hoch fährst auf irgendeine Almhütte oder so und von da wanderst du den Rest bis zum Gipfelkreuz. Das ist so dieses Konzept dahinter. Und gerade dann, wenn du mal, weiß ich nicht, wenn du an so einem Berg, wo du schon super hoch bist, wo totale Steigung ist, du willst kurz anhalten, ein Foto machen oder du musst irgendwas aus der Tasche holen oder was auch immer, ohne Motor kommst du nicht mehr in die Gänge, wenn da so eine krasse Steigung ist, weil du dann einfach, wenn du noch Gepäck drauf hast und so, das schaffst du ohne Motor fast gar nicht. Also das, ich finde das auch, ich finde das super. Ich bin ein großer Fan von E-Bikes und man muss ja trotzdem noch treten. Die machen das ja nicht alleine.
Das stimmt und man kann ja auch auf Eco fahren, wenn man den sportlichen Anspruch hat.
Genau, ja. Sag mal, weil du gerade gesagt hattest, ihr wart zur Hochsaison unterwegs. Was war das für eine Jahreszeit oder für einen Monat?
Ja, es war noch ein bisschen, man muss sagen, es war ein bisschen vor der Hochsaison. Es war Ende Juni, Anfang Juli. Also ging so in die Hochsaison rein, aber es war halt bei uns jetzt in NRW, war es kurz vor den Sommerferien.
Temperaturen? Mücken?
Mücken genau. Haben vorher alle gesagt, ihr werdet zerstochen bis hinten gegen. Ich hatte nicht einen Mückenstich.
Super.
Und Temperaturen war so, ja, es gab die Tage, die super sonnig, 25 Grad waren. Es gab aber auch Tage, wo es eher sehr regnerisch und um die 20 Grad waren. Also ich liebe Wärme und Sonne. Für mich hätte es durchaus wärmer sein können. Aber für alle Menschen, die es auch gerne mal ein bisschen frisch haben, war das, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Ich hätte für mich vielleicht noch irgendwie ein paar Wochen später, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen beständiger, sonniger gewesen.
Aber war denn da viel los? War das so richtig, war da so Ferien- und Touri-Verkehr auch in den Orten oder auf der Strecke vor allen Dingen auch? Habt ihr viele andere getroffen, die das machen? Außer den Norwegern, den Superbikern.
Ja, vereinzelt. Also es war jetzt nicht so, wie man sich es vielleicht vorstellt, dass man da mit hunderten anderen Fahrradfahrern unterwegs ist, sondern es war wirklich eher, dass man mal Einzelne getroffen hat, die man dann halt auch relativ gut an den Faude- oder Ortlieb-Packtaschen erkannt hat, die irgendwie in ähnlicher Mission unterwegs waren. Unbezahlte Werbung.
Ja, ich wollte gerade sagen, Tatütata.
Aber so grundsätzlich war es in einzelnen Städten natürlich touristisch und viel los, aber absolut im Rahmen. Also wenn man das jetzt vergleicht mit, keine Ahnung, irgendwelchen Touri-Orten in, keine Ahnung, Portugal, der Algarve oder sowas, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Also dafür war es wirklich sehr entspannt.
Wie sieht es denn da landschaftlich aus? Also nehmen wir uns mal mit auf die schönste Strecke, die ihr hattet.
Es sieht landschaftlich, schwierig zu beschreiben. Also sehr, sehr felsig auf jeden Fall am Meer, aber auch natürlich weiße Strände. Du hast halt sehr landschaftsprägend, finde ich, diese bunten Häuschen, Holzhäuschen, also die roten Häuschen, die gelben Häuschen und so weiter, die halt immer mal so versteckt irgendwo in so einem, auf so einer Küstenstelle oder so in der Landschaft stehen. Das ist halt herrlich. Du hast alle möglichen Tiere, die auf irgendwelchen Weiden unterwegs sind, Schafe oder Kühe mit langen Haaren oder sonstiges.
Puschelkühe!
Genau, Puschelkühe. du hast natürlich auch so ein bisschen, ich denke jetzt so Richtung Nordsee, Ostsee, so ein bisschen Dünenlandschaft, ne? So, aber grundsätzlich sehr, sehr urig, auf jeden Fall. Ich glaube, wir können ja hinterher auch so ein paar Fotos noch reinpacken für die Hörerinnen und Hörer, dass man da vielleicht so das eine oder andere nochmal sieht.
Ist da auch Wald?
Da ist auch Wald, ja. Nicht so super viel, müsste ich tatsächlich nochmal gucken. Aber was präsent ist, sind wirklich diese Küstenabschnitte. Vor allem, wenn du jetzt nach dem Schönsten so fragst, wo man kommt so einen leichten Hügel runter und blickt so aufs glitzernde Meer und da ist irgendwie noch so ein kleiner Strand und so ein kleines Fischerdörfchen und noch so ein Hafen oder so. Ja,
Oh.
das ist schon so das Schönste.
Jetzt bin ich gerade sehr in love. Glitzerndes Meer und Fischerdörfchen, das, da bin ich an Bord. Ich traue mich fast gar nicht, Nina, ich nehme dir jetzt die Frage weg, aber ich frage es jetzt einfach, was isst man denn da unterwegs? Weil normalerweise ist Nina immer die, die nach Essen fragt. Okay, was ist so ein typisch schwedisches Essen? Also jetzt nicht die, wie heißen die bei, in diesem Möbelhaus, was es da immer gibt, also nicht Köttbula. Jetzt von diesen Würstchen und Köttbula mal abgesehen. Genau, was isst man da und was, wie habt ihr euch da verpflegt unterwegs vor allen Dingen auch?
Ja, also es gibt ja so ein paar Klischee-Schweden, schwedische Essenskultursachen, das ist zum Beispiel Fika, also diese ganzen schwedischen Kuchen, Zimtschnecken, Teilchen, Elemente. Also die Schweden essen schon viel Süßzeug. Also man muss zum Beispiel auch sagen, dass wirklich an, literally an jeder Ecke irgendeine Art Eisdiele ist. Also
mein
das,
Untergang.
Damit ist Deutschland überhaupt nicht zu vergleichen. Das war, also diese Eisesskultur, die hat mich wirklich überrascht, weil es gibt überall, ja, Eisdielen und überall ist auch was los. Also alle Leute essen immer Eis.
Schweden in a nutshell.
Und man denkt sich so, okay, ja, ist das okay, wenn ich jetzt auch jeden Tag ein Eis esse? So, so ein riesiges Softeis irgendwie mit Schokoladenüberzug. Ja, ist ja
Verstehe
Urlaub.
Ich verstehe die Frage nicht.
Ja.
Ja, echt? Hä? Wie? Wie ist das okay?
Ansonsten würde ich sagen, haben wir uns, also es gibt alles Mögliche. Natürlich gibt es auch viel Fisch, so, ne? Aber wir haben, um mal so ein paar Highlights zu nennen, es gab in den größeren Städten, hätte ich noch ein paar richtig gute Tipps für richtig geile Burgerläden. Also so richtig geile Burgerläden. Genau, die Konditoreien habe ich erwähnt. Das ist dann ein bisschen so Oma-Feeling, ne? Mit Filterkaffee zum selber nachfüllen und ganz vielen leckeren Teilchen. Es gab geile Pizza. Es gab eine interessante Kette, und zwar eine Nudelkette. Benne Pasta Bar heißen die, wo du quasi angeben kannst, also wo die irgendwie 5 verschiedene Soßen pro Tag haben. Und du kannst dann sagen, welche Nudel dazu willst. Ob du extra Hunger hast, dann machen die mehr Nudeln. Das fand ich sehr gut.
Das ist ja mega.
Und für einen echt fairen Preis. Also Schweden ist teuer, was Essen angeht. Gönnt man sich dann natürlich auch im Urlaub. Man darf einfach nicht umrechnen, ne, von den schwedischen Kronen in Euro. Das ist wirklich alles verhältnismäßig teuer. Aber es gab auch immer Möglichkeiten, ich sag jetzt mal, normal zu essen. Als wir in diesem Tiny House waren, haben wir auch mal, klar, uns selber was gemacht, worauf wir Lust hatten. Oder ne, man hat sich dann eben das Brot geholt, dass man zu Hause frühstücken kann und man nicht immer irgendwie raus muss oder so. Ja, und dann guckt man einfach, ne, was es gibt. Also ich bin schon auch ein Mensch, ich schaue auch, was gut bewertet, ne, was ist irgendwie, was sieht cool aus, was ist sympathisch und ja, einfach wonach einem ist. Also ist jetzt nicht so wie, wenn man in Irland oder England oder so unterwegs ist, dass man auf einmal so Kohlenhydrate-Cravings bekommt, weil irgendwie sonst alles nur Fleisch und frittiert ist. Sondern da kann man sich schon relativ ausgewogen ernähren, würde ich sagen. Also da gibt's irgendwie alles, wonach einem halt ist.
Ich krieg Hunger. Was ich immer so an Skandinavien auch noch, oder also, keine Ahnung, Schweden, Dänemark, Norwegen, wo ich jetzt war, was ich immer bemerkenswert fand, also so Kleinigkeiten, aber die mir dann doch aufgefallen sind, es gab echt überall immer gutes Handynetz. Du hattest immer super Empfang. Weiß nicht, ob das bei euch auch so war oder wie ihr euch da fortbewegt habt. Und du konntest im Prinzip echt alles bargeldlos bezahlen. Also, weil du gerade auch meintest mit Umrechnen oder so. Man verliert so ein bisschen auch das Gefühl, wenn man einfach gar nicht mehr, also nirgendwo Bargeld in die Hand nimmt eigentlich. Ne?
Ja,
war das so?
Das stimmt auf jeden Fall. Das war bei uns auch so. Wir hatten irgendwie, ich glaube, als wir da angekommen sind, haben wir mal irgendwann einfach ein paar Kronen abgeholt, um was in der Tasche zu haben, wie man das halt so macht als Deutscher. Und haben die dann echt ewig nicht gebraucht, bis man dann irgendwann denkt, okay, der Urlaub ist bald zu Ende, wir müssen mal irgendwie dieses Bargeld loswerden. Und sind
oder
dann
kauft
echt
man am Flughafen oder an irgendeinem Kiosk noch irgendwelche doofen Souvenirs, irgendwelche Kühlschrankmagnete oder sowas, oder?
Wir waren tatsächlich in Göteborg in einem Supermarkt, um dieses Geld noch loszuwerden, ja. Also Kartenzahlung auf jeden Fall, ja. Was war nochmal die andere Frage?
Das Netz, also dass man wirklich überall gutes Netz hat.
Ja,
Und
das ging
da würde ich
so.
dran.
Also, das lag aber, glaube ich, auch an unserem deutschen Anbieter. Wir hatten zwischendurch mal 1, 2 Tage kein Internet. Das war schon hart. Aber dann kann man sich wieder auf das besinnen, wo man eigentlich gerade ist, am Meer und so weiter. Aber es war natürlich schon doof.
Was für Sehenswürdigkeiten lagen denn da so auf dem Weg? Also gibt es da, also Städte, stelle ich mir jetzt vor, dann gehst du da durch und guckst dir so ein bisschen die Shops an, die es da gibt oder irgendeine, also sind die da besonders religiös? Die sind da noch nicht mal besonders religiös mit irgendwelchen Kirchen oder sowas, oder?
Ich muss dazu sagen, dass ich auch nicht besonders religiös bin. Deswegen sind Kirchen auch nicht so mein erstes Ziel, wenn ich irgendwo in der Stadt bin. Aber natürlich gibt es da Sehenswürdigkeiten. Also gerade Göteborg ist eine riesige, coole Stadt, wo du dir natürlich auch Historisches anschauen kannst. Du hattest entlang der Strecke ansonsten auch immer wieder so ein, dieses Zeichen, ne? Hier so ein Schild, hier Sehenswürdigkeit mäßig. Das haben wir ja in Deutschland auch. Und da haben wir eigentlich auch schon relativ coole Spots entdeckt mit alten Burgen oder einmal waren wir in so einer Schlucht, wo zwischen diesen Schluchtenfelsen noch so ein Kugelfels hing. Das war schon ziemlich beeindruckend
Wow.
und auch ein bisschen mystisch. Es war nämlich auch so ein Regentag und dann gehst du durch diesen Wald und durch diese Schlucht. Das war schon cool. Wir sind auch
Das klingt.
Geocacher und haben dann noch andere Geocacher gefunden. Also davon lässt man sich ja dann auch immer so ein bisschen leiten, ne? Wo findet man irgendwie noch coole Caches oder wo sind viele Caches? Das ist ja immer ein Zeichen dafür, dass da was Cooles ist. Und ja, von daher ist es jetzt natürlich nicht so, als würde man jetzt irgendwie den Louvre besuchen oder so, aber man hat schon viele kleine Spots, wo man sagen kann, das ist cool. Zum Beispiel in Farberg in der Nähe waren wir ein paar Tage. Da gibt es so ein ganz altes Kallebad Huset, also es ist im Prinzip ein Saunahaus, ins Meer gebaut. In so einem ganz tollen alten Stil aus Holz. Und da kannst du halt in der Sauna sitzen, aufs Meer gucken, habe ich auch gemacht.
Oh,
Und
wie
dann
cool.
im Meer dich abkühlen.
Hast du das auch
Und
gemacht?
ja. Ja, sicher,
Cool.
na klar.
Sehr cool.
Und das ist zum Beispiel auch so eine Sehenswürdigkeit. Dann gibt es halt diese Burg in Farberg, die auch irgendwie aus dem Mittelalter super historisch ist, die man besichtigen kann. Also schon durchaus coole Sachen, die man sich angucken kann, wenn man da Bock drauf hat.
Und hattet ihr die auch alle vorher schon rausgesucht oder kam das dann echt unterwegs?
Ja, teils, teils. Also teilweise hatten wir wirklich jetzt vorher nicht die Zeit zu sagen, okay, ich will jetzt unbedingt das gucken oder ich markiere mir unbedingt das auf der Karte. Das war dann auch teilweise immer so ein bisschen die Abend-To-Do, nochmal zu gucken, was kann man irgendwie morgen nochmal sich anschauen oder was liegt morgen auf der Strecke oder wo kann man nochmal abbiegen. Und teilweise haben wir es auch tatsächlich spontan gemacht. Ich habe ja eben gesagt, ich bin so ein bisschen Control-Freak, aber soweit bin ich dann doch noch flexibel, wenn man dann so ein Zeichen sieht an der Straße, dass man sagt, ach komm, lass mal abbiegen, lass mal gucken gehen. Genau, von daher so eine Mischung, würde ich sagen.
Super. Hast du oder hattest du da den Eindruck oder hast du das irgendwie so, da weiß ich nicht, rausgehört, so bei den Unterkünften auch, könnte man das auch spontan machen oder muss man da wirklich vorab buchen, damit man was bekommt? Kannst du das irgendwie abschätzen? Also, dass man vielleicht so, wenn man jetzt sagt, weiß ich nicht, oder wenn man zum Beispiel zu einer anderen Jahreszeit unterwegs ist oder so, dass man einfach wirklich sagt, so, boah, heute schaffe ich doch nur 20 Kilometer. Oder ich guck mal, wie viel morgen drin ist oder so, dass man spontan irgendwie guckt.
Kann ich schlecht einschätzen, weil man muss sagen, also wir haben auch jetzt nicht super lange voraus gebucht und also ich glaube, wir haben so die letzten Airbnbs tatsächlich erst so 2, 3 Monate vorher gebucht und da war schon relativ viel weg, was halt auch einfach schön war. Das heißt, ich glaube, wenn man jetzt nicht so die Ansprüche hat und einfach nur sagt, ein Bett reicht mir und alles darüber hinaus ist mir vielleicht ein bisschen egal, ich glaube, dann kann man es wirklich auch spontan machen. Aber ich glaube, wenn man sagt, ich will schon auch die Perlen von Airbnb oder so oder vielleicht auch einen guten Preis haben, dann würde ich schon empfehlen, auf jeden Fall vorher rumzusuchen und sich vorher was zu buchen. Ich glaube, das ist so die Abwägung. Weil natürlich auch gerade die Hotels und so, die werden jetzt nicht günstiger, wenn du dann am Tag selber da einkehrst und sagst, kann ich heute noch hier pennen?
Ja, klar. Wenn jetzt zum Beispiel der Popo mal sehr, sehr wehgetan hätte an einem Tag oder keine Ahnung, Sturm gewesen wäre, sonst was, kann man unterwegs auch sagen, boah, das Stück vom Weg mache ich jetzt doch mit der Bahn oder mit dem Bus? Also kann man irgendwie umsteigen zu, gibt es einen Notausgang?
Ja, voll. Also Schienenverkehr auch sehr gut ausgebaut in Schweden und du kannst absolut auch eine Etappe mit dem Zug machen. Haben wir auch einmal überlegt, als auch so ein Gegenwindtag war, haben dann doch durchgezogen, aber es ist halt die Option, die einfach da ist, ne? Die natürlich so ein bisschen tröstet. Wenn es gar nicht mehr geht, dann kann man das immer noch machen. Wir sind tatsächlich eine Etappe mit dem Zug gefahren, auch geplant gefahren, von Malmö nach Helsingborg mit dem Zug. Und das war tatsächlich ganz lustig, weil wir dann irgendwie noch einen ehemaligen Berliner, der aber seit Jahren in Schweden wohnt, getroffen haben, der mit seinem eigenen Stuhl in dieser Bahn saß, also richtig Kategorie cooler Freak. Und wir uns dann die ganze Fahrt mit dem unterhalten haben, über Schweden und Berlin und überhaupt und Deutschland. Ja, also kann man gut machen, Zugverkehr ist gut ausgebaut, man kann immer sein Fahrrad mitnehmen, das ist in Deutschland ja auch nicht immer so. Und hat auch nicht so super viel gekostet tatsächlich. Also ich könnte jetzt nicht mehr die Summe sagen, aber ich erinnere mich, dass das relativ günstig war.
Wie ist denn so die Mentalität der Schweden? Ich war noch nie in Schweden. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen.
Sehr entspannt.
Sind die so wie Holländer, so offen und?
Ja, also ich kann vielleicht ein Beispiel nennen von einer Gastgeberin bei einem Airbnb bei uns. Dieses Airbnb war sehr ländlich gelegen. Also es waren zum nächsten Städtchen waren es irgendwie 8 Kilometer, dann doch nochmal und auch zum nächsten Supermarkt. Und das war so ein Tag, wo es kalt war, wo es windig war, wo es auch mal geregnet hat. Und wir waren so richtig abgekämpft und sind da irgendwie angekommen und hatten nichts zu essen dabei. Und dachten so, okay, erstmal ankommen und dann können wir ja nochmal die 8 Kilometer irgendwie in dieses Städtchen fahren oder in Klammern müssen wir, um irgendwie noch was zu essen. Und sind dann da angekommen und diese Gastgeberin, die war so herzlich und so lieb. Und dann hat die uns ernsthaft ihren Volvo geliehen, damit wir mit dem Auto noch zum Supermarkt fahren können und uns was zu essen kaufen können. Was wir dann in diesem wunderschönen Hofhaus, in dem wir gewohnt haben, für uns alleine, dann noch uns eine geile Portion Nudeln gemacht haben. Und dann hat sie uns noch quasi, um dem Ganzen noch die Krönung aufzusetzen, noch so 2 super süße Erdbeertörtchen geschenkt mit so einer Schwedenfahne drin, die wir dann zum Nachtisch essen konnten. Und das fand ich schon krass. Also ich weiß nicht, ob in Deutschland einem jemand einfach so sein Auto leihen würde, damit man, weil man abgekämpft und erfroren ist, noch schnell zum Supermarkt fahren kann, einem völlig fremden Menschen. Das fand ich schon echt toll und ist sehr hängen geblieben und werde ich immer wieder erzählen, wenn man mich fragt, wie die Schweden so sind. Also das fand ich echt toll und generell habe ich da eigentlich keine Erfahrung gemacht, wo ich dachte, okay, das ist jetzt aber unfreundlich oder so, sondern es ist wirklich sehr, sehr nette Menschen. Auf jeden Fall.
Und Kommunikation über Englisch wahrscheinlich,
genau,
oder?
Genau, ja. Beziehungsweise die, also sogar die konnte gar nicht so gut Englisch, dann ist es halt so ein bisschen Hände und Füße oder auch mal Google Translator oder so, aber das geht ja voll klar im Jahr 2025.
Ich sitze die ganze Zeit noch hier mit meiner kleinen Frage, die ich immer gerne stelle und ich weiß, dass man sie gerade bei Schweden ja auch stellen kann. Hast du einen Elch gesehen?
Nein, habe ich nicht.
Ich aber bin das immer ist auf auch der Suche nach Elchen, egal wo, auch im Sauerland, das ist egal.
Ich glaube, es lag irgendwo auf dem Weg, lag sogar so eine Art Elchfarm, wo man hätte hinfahren können. Wir haben uns dann aber lieber für die Schaffarm, weil man die dann auch knuddeln konnte, entschieden. Aber ich glaube, generell wohnen Elche also so natürlicherweise mehr im Norden als da, wo wir waren.
Du hast von diesen Burgerläden gesprochen. Mhm. Ich weiß, dass zum Beispiel in Australien, da gab es dann Känguru-Burger, also aus Kängurufleisch oder sowas. Gab's sowas in Schweden auch? Also, dass du dann so einen Elchburger oder sowas, wenn du schon von der Elchfarm sprichst, also essen die?
Nein. Ich sag's nicht, selbst wenn du es weißt, sag's nicht.
Ich bin ein Air-Team Veggie-Burger tatsächlich. Okay. Von daher habe ich jetzt nicht so explizit danach geschaut, aber es ist mir jetzt auch nicht aufgefallen. Also, dass jetzt irgendwer damit geworben hätte, dass man jetzt den Elch-Burger oder so kaufen kann. Alles gut.
Sonst muss ich sofort Platz im Garten machen und die alle aufnehmen. Cool, aber das mit der Elchfarm, das gucke ich auf jeden Fall jetzt auch nochmal nach. Da bin ich jetzt ein bisschen angefixt. Vielleicht kann man die ja sogar auch streicheln.
Das weiß ich nicht. Also ich habe ja vor so großen Tieren ehrlicherweise Respekt. Ich war ja auch nie das Pferdemädchen, weil mir die zu groß waren oder sind.
Aber die gibt's doch auch in klein. Die gibt's doch auch in Pony.
Ja, aber ich weiß nicht. Da bin ich, habe ich lieber mit den Schafen geknuddelt. Die waren echt süß.
Okay. Ich suche mal für ein Ausflugsziel vielleicht eine Shetland-Pony-Farm raus, Tina. Da gehen wir zusammen hin. Und wenn die dir dann bis zur Kniekehle nur reichen, vielleicht muss man dich langsam heranführen an das Thema.
Vielleicht, ja.
Aber ich finde, das klingt nach einer super coolen Reise jetzt schon.
Total. Was ich auch noch immer ganz spannend finde in Skandinavien, sind so die Sonnenauf- und Untergänge. Also hattet ihr viel Licht? Hattet ihr lange Licht? Oder also gibt es da Unterschiede? Ich war einmal in Oslo und dachte mir mitten im Sommer, Moment mal, warum wird es denn gar nicht dunkel?
Ja, Oslo ist natürlich noch mal deutlich nördlicher, aber wir hatten schon auch viel Licht. Also wir hatten einen Anreisetag an der Sommersonnenwende, also 21. Juni. Und es wurde dunkel, aber es war schon sehr früh wieder hell. Also ich glaube so 3, 4 Uhr um den Dreh wacht man dann mal kurz verpeilt auf und denkt sich, hell, warum ist es hell? Und dann pennt man aber wieder so. Wir waren dann ja auch auf der Fähre die Nacht. Ja, von daher, klar, es war schon sehr, sehr früh immer hell, aber also ich finde das eigentlich gut. Mich bringt das auch nicht so krass aus dem Rhythmus. Ich glaube, andere Menschen tangiert das mehr. Alles gut.
Habt ihr denn noch was von der Sommersonnenwende, von dem Partyfeeling mitgekriegt oder gar nichts mehr?
Ja, also es standen auf manchen Wiesen dann noch diese traditionellen Symbole. Also das ist wie so eine Art, womit kann man das vergleichen? Ich will jetzt nicht sagen Maibaum, aber es ist halt schon so eine Art Stab mit oben einem Dreieck und dann so zwei Kreisen noch dran. Das ist halt die Symbolik da in Schweden für die Sommersonnenwende. Die haben wir schon noch gesehen, aber und teilweise hatten Geschäfte auch noch zu wegen Sommersonnenwende, das haben wir schon mitbekommen, aber ich glaube, um es richtig mitzubekommen, hätte man dann wirklich 1, 2 Tage eher anreisen müssen, aber da mussten wir halt noch arbeiten.
Du hast vorhin eine Anekdote von der Rückreise so ein bisschen angeteased. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür, bevor sie gleich irgendwie hinten runterfällt?
Ja, sehr gerne. Also Es war halt so, Anekdote für, plant immer genug Puffer ein, weil eigentlich hat immer alles sehr gut gepasst und alles kam irgendwie pünktlich und dann waren wir auf dieser Fähre in Göteborg und dann sind wir nicht losgefahren und sind wir nicht losgefahren und sind wir nicht losgefahren und dann sind wir halt so, dann geht man halt irgendwann so übers Schiff und denkt sich so, ja, man geht jetzt halt ein bisschen durch die Gegend, weil was soll man sonst machen? Und kam halt irgendwann dazu herauszufinden, warum wir nicht losfahren und zwar ging eine Tür nicht zu. Von dieser Fähre.
Und schlecht.
Genau, die hat halt quasi gehakt und ist nicht zugefahren. Und es standen ernsthaft 5 Männer um diese Tür herum und haben die so angeguckt. Und standen da so mit verschränkten Armen, so ein bisschen Klischee, und haben so die Tür angeguckt und haben so überlegt, was man jetzt machen könnte. Dann haben die noch ein bisschen mit dem Hammer dagegen geschlagen, hat auch nichts gebracht. Und man dachte echt, in welchem Film sind wir denn hier? Also selbst der Captain kam irgendwann und hat sich dazugestellt und hat diese Tür angeguckt. So. Und das hat dann echt, ich glaube, das hat Stunden gedauert, bis dann irgendwann uns so ein Typ entgegenkam mit so einer Flasche WD-40. Also, wer das nicht kennt, das ist so ein Schmiermittel.
Super. Super. Gaffer und WD-40 halten die Welt zusammen. Damit kann man echt die Welt retten. Das ist so. Mega.
Und dann kam, nachdem uns dieser Typ entgegenkam in dieser WD-40-Flasche, kam dann die Durchsage mit, ja, das technische Problem wurde behoben, wir können jetzt gleich losfahren.
Cool.
Das ist ziemlich stark,
also, WD-40. Das Lieblingsende wäre jetzt noch gewesen, dass du in deiner Fahrradtasche, in deinem Fahrradwerkzeug irgendwas dabei gehabt hättest und war eben an denen vorbei stolzierst und sagst, Moment, ich habe es gleich.
Ja, das wäre eigentlich geil gewesen, aber ich glaube, die hätten das nicht so geil gefunden.
Was hast du denn an Werkzeug mitgenommen? Also Flickzeug und einen neuen Schlauch? Oder also ihr hattet ja anscheinend keinen Platten, sonst hättest du davon erzählt. Und die Akkus konnten auch immer aufgeladen werden, sonst hättest du davon wahrscheinlich auch erzählt.
Ja, das ging tatsächlich alles super glatt. Da hatten wir Glück. Das Einzige, was passiert ist, mir ist mein Ständer gebrochen, also mein Fahrradständer. Da waren wir aber dann zum Glück in einer relativ größeren Stadt und da gab es dann quasi so einen Sportladen, wo es halt auch relativ viel Fahrradzubehör gab. Und dann habe ich mir da einen neuen Ständer gekauft und die haben mir den auch direkt montiert. Also das war auch wieder total hilfsbereite Schweden, total nett. Ja, eins der Dinge, die okay sind, wenn sie passieren. So, ne? Also der Ständer war einfach irgendwann überfordert, weil relativ viel Gewicht. Und man muss dazu sagen, es war an einem Tag war es so windig, dass die ganze Zeit mein Fahrrad quasi umgeweht wurde, obwohl der Ständer ausgefahren war. Und das hat der Ständer einfach irgendwann nicht mehr gepackt. So. Ansonsten hatten wir mit, es gibt von einer Firma, ich mache jetzt nicht schon wieder unbezahlte Werbung, gibt es so ein Fahrradwerkzeugset. Das hatten wir dabei. Okay. Und einen Schlauch. Und ich glaube, that's it. Man muss aber auch dazu sagen, das war ein bisschen Klischee-Rollen verteilt bei uns. Da hatte mein Freund tatsächlich hatte das gepackt. Ich hatte meinen Schlauch dabei, ich hatte eine Pumpe dabei und meinen Schlauch und genau.
Gibt es denn so wie in, ich kenne das aus Holland, wenn du da, weiß ich nicht, über den Deich fährst und dann irgendwo ankommst, dann gibt es, und da eine Bank steht und du dich ein bisschen ausruhen kannst oder dir was angucken kannst, da gibt es da Solarzellen quasi, wo du dein Fahrrad tanken kannst mit Solarstrom, der dann in dem Moment erzeugt wird. Hast du sowas auch gesehen, was ich total abgefahren finde in Holland und eigentlich eine super Idee finde?
Ja, voll.
Dass du auch unterwegs das einfach ohne Steckdose aufladen kannst, weil da irgendwo so ein Solarpanel steht. Gibt es das auch in Schweden?
Klingt nach einer super Idee, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Also wir hatten manche Tage, wo wir durch Gegenwind etc. eben durchaus mal zwischendurch hätten laden können. Also wo es dann, wo man sich ein bisschen mehr Akku pro Tag gewünscht hätte. Wir haben dann eher auf Echo durchgezogen und haben die Arte-Tour gewählt. Aber da erinnere ich mich, dass wir dann tatsächlich eher so waren, wenn, dann müsste man irgendwie irgendwo einen Kaffee trinken gehen oder einen Kuchen essen und sagen, hey, können wir vielleicht kurz irgendwie noch ein bisschen laden. Also sowas habe ich leider nicht gesehen.
Also so Ladetankstellen an Restaurants, wie es das in Holland inzwischen auch gibt, das gibt es da auch nicht so, ne?
Das war mir jetzt nicht so präsent. Also ich will es jetzt gar nicht
verneinen.
Ja, genau.
Aber
ja.
Dir ist es nicht begegnet.
Nicht so aktiv, nee. Aber vielleicht habe ich auch einfach nicht so drauf geachtet.
Das reicht mir.
Okay.
Wenn du jetzt noch mal so, also wenn du jetzt anderen, die wirklich das erste Mal sowas machen, noch mal irgendwie, du hast jetzt schon ein paar Tipps gegeben, aber noch mal irgendwie was raten müsstest, worauf man auf jeden Fall achten sollte oder was man auf jeden Fall als erstes machen sollte, wenn man mal so eine Radreise plant, gibt's da irgendwas, was so, was dir so als absolut wichtig oder erleichternd irgendwie aufgefallen ist?
Ja, ich finde immer grundsätzlich, aber auch im Leben so, nicht an der Ausrüstung sparen. Also lieber was Vernünftiges kaufen, weil es wird sich auszahlen, dass man was Vernünftiges gekauft hat. Also entweder, wenn dann der Regenguss kommt und man kann sich darauf verlassen, dass die Tasche wasserdicht ist. Oder auch die Regenjacke wasserdicht ist zum Beispiel. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendeine Billo-Regenjacke hat, wo es durchregnet und man dann komplett klatschnass ist oder so. Oder auch beim Fahrrad, ne? Also wir haben zum Beispiel andere Radreisende gesehen, die hatten so Leihräder. Das heißt, du kannst ja auch über gewisse Internetseiten kannst du buchen, ich fahre den Kattegat-Läden, reise da an mit, ich glaube, Fähre, Zug oder auch vielleicht sogar mit dem Flugzeug und kriege dann vor Ort die Räder von dieser Firma. Und wir haben einmal solche Leute getroffen und das waren komplette Gurken, diese Fahrräder. Also wenn ich mir jetzt hätte vorstellen müssen, damit 400 Kilometer zu fahren, dann wäre ich danach wahrscheinlich komplett im Eimer gewesen, weil die ja komplett gar nicht auf deinen Körper angepasst sind, ne? Oder wie du gerne Fahrrad fährst. Und von daher würde ich wirklich sagen, nehmt euer eigenes Fahrrad, guckt, dass ihr da cool hinkommt. Ich habe jetzt zum Beispiel kein Auto, wo man jetzt einen Fahrradgepäckträger, so einen Fahrradträger hinten drauf machen kann. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dann ist wieder die Frage, was mache ich mit dem Auto? Egal, auf jeden Fall mit dem eigenen Rad ist, finde ich, eine super Idee. Gute Ausrüstung kaufen, nicht zu viel kaufen, auf jeden Fall. Und natürlich vorher einlesen und dann einfach seinen eigenen Weg finden. Weil, wie gesagt, ich glaube, jeder hat ein anderes Verständnis von Komfort und was brauche ich wirklich oder was ist mir wirklich wichtig. Und das muss man dann einfach für sich selber anpassen. Wie gesagt, weil ich kenne halt auch Leute, die sagen, pack halt nur die Hälfte der Unterhosen ein, und zwar die Ollen, die eh schon ein Loch haben, und dann werfe ich die auf der Reise weg, um mein Gepäck immer weiter zu verringern. oder andere Extremformen. Das muss einfach, finde ich, jeder selber wissen. Und ich finde, auch jede Art der Reise hat dann auch die Berechtigung, da zu sein. Also ich will das jetzt gar nicht verurteilen, wenn da jemand so krass minimalistisch ist. Ich bewundere das auch auf eine gewisse Art und Weise, aber ich bin dann halt doch noch ein bisschen bequem und ich fand auch die Nächte im Hotel echt geil, muss ich sagen.
Kein Zelt für dich.
Nee, genau. Also genau, das ist halt noch, ne, wenn man wirklich mit Zelt reist, ich glaube, dann muss man sich halt noch mal viel mehr einschränken, weil du natürlich das Zelt auch packen musst. Du musst die Isomatte packen, den Schlafsack packen. Und von daher war das bei uns natürlich schon ein bisschen die Luxusvariante von Kattegat-Läden fahren. Aber es ist auch, war auch, wie wir das wollten. Von daher alles gut.
Hattest du eigentlich so eine gepolsterte Hose?
Ja.
Super.
Ich hatte zwei Stück mit und ich habe sie auch gerne getragen.
Sehr gut. Okay. Ja, es kann, hilft vielleicht dann doch auch. Nee, ich wollte gerade nur sagen, ich finde auch grundsätzlich, in jedem Reisegepäck sollte Platz sein für die Gemütlichkeitshose. Das finde ich aber auch. Also egal, wie man sich einschränkt. Würdest du sagen, weil das klingt ja schon auch ein bisschen nach, also ihr habt da ja schon auch so ein bisschen was abgerissen, aber wart ihr danach erholt, richtig? War es ein Erholungsurlaub oder eher so eine krasse Reise?
Ich finde, es war schon Erholungsurlaub, eben, ne, weil wegen dem, was ich gerade gesagt habe, wir haben uns schon auch den Komfort oder auch ab und zu mal den Luxus gegönnt, auch mal das teure Restaurant gegönnt oder das teurere Hotel gegönnt. Und es ist einfach so, du kriegst den Kopf frei, wenn du den ganzen Tag viel Fahrrad fährst und im Prinzip ja auch währenddessen, klar, unterhält man sich mal zwischendurch oder denkt über was Spezielles nach, aber im Prinzip beschäftigst du dich ja mit dir selber und der Landschaft und ich finde, das macht einfach unheimlich den Kopf frei, auch diese Bewegung, ne? Da gibt es ja auch Studien zu. Sobald du irgendwie, ich glaube, 20 Minuten in Bewegung bist, geht dein Körper oder dein Gehirn in so einen Modus, wo du einfach in andere Gedankenströme kommst, als wenn du jetzt nur auf der Couch sitzt. Und das habe ich schon gemerkt. Ich war auf jeden Fall erholt. Trotz Schmerzen in einem gewissen Körperteil. Und es war schön. Wie gesagt, ich würde ein paar Sachen würde ich anders machen, aber es war wirklich schön und ich würde es auch empfehlen, das zu machen, wenn man halt gerne Fahrrad fährt. Das ist ein anderes Fahrradfahren als in Deutschland. Alle nehmen Rücksicht auf einen, die Autofahrer nehmen Rücksicht auf einen. Man kann auch in Großstädten Fahrrad fahren, ohne über den Haufen gefahren zu werden oder zu denken, ich muss jetzt hier Harakiri-Aktionen machen, weil alle anderen Fahrradfahrer so verrückt sind oder so. Es ist wirklich entspannt. Es gab leckeres Essen. Schweden ist ein sehr, sehr nettes Land und von daher würde ich es auf jeden Fall weiterempfehlen.
Klingt super. Ganz kurz noch für unterwegs. Wie seid ihr von A nach B gekommen? Also seid ihr über die App dann gefahren und also hat das Handy euch quasi navigiert oder seid ihr mit Karten oder dann habt ihr euch irgendwann auf die Ausschilderung verlassen oder wie habt ihr euch navigiert von A nach B?
Wir hatten immer Komoot mitlaufen, aber hätten wir nicht müssen, weil es war wirklich an jeder Mini-Biegung war ein Schild mit Kattegat-Läden in diese Richtung. Das war top. Also man hätte das Handy nicht gebraucht. Aber wir hätten auf dem Handy natürlich auch hier und da, keine Ahnung, nette Bäckerei auf der Strecke markiert, wo man dann nochmal abbiegen muss oder so, damit man das nicht verpasst. Ja, also man kann die Strecke locker einfach so fahren. Das ist crazy, dass ich das sage, aber es ist so.
Hast du diese Routenplanung öffentlich gemacht? Können wir bei Komoot gucken?
Da müsste ich nochmal nachschauen, wie da unser
Status ist.
Genau. Aber wie gesagt, ich würde auch, wenn ich es jetzt nochmal planen würde, würde ich es ein bisschen anders planen. Ne? Also kürzere Etappen, mehr Zeit für auch einfach mal lümmeln oder mehr Zeit für ein Mittagessen oder vielleicht noch auch mal gehen zwischendurch. Man muss ja nicht immer nur Fahrrad fahren, sondern vielleicht auch mal am Strand lang gehen oder sowas. Und das hilft einem einfach auch an Tagen, die anstrengend sind.
Ansonsten gibt's ja auch alle Infos von dir schön zusammengepackt in den Shownotes dieses Podcastes.
Genau, sehr gerne.
Juhu, voll toll. Heißt das eigentlich irgendwas, Kattegat-Läden? Heißt das übersetzt irgendwas? Hat das eine Bedeutung? Weißt du das?
Ja, also Kattegat ist ja quasi diese Meerenge zwischen Schweden und Dänemark. Man sieht auch Dänemark öfter mal. Also, ne, wenn man in Schwedens Westküste da im Süden hochfährt, dann ist das ganz nah. Und wer jetzt Vikings geguckt hat, der kennt natürlich auch Kattegat als Stadt. Quasi als mittelalterliche Stadt oder vormittelalterliche Stadt. Und genau, diese Meerenge wird eben als Kattegat bezeichnet und ich glaube, Leden heißt Weg. Also, wenn jetzt irgendwer zuhört, der Schwedisch kann und das heißt nicht genau Weg, aber sowas Ähnliches, bitte verzeih mir, aber ich glaube, es heißt der Kattegat-Weg quasi, weil der da so entlang führt.
Super, ergibt aber auch Sinn. Können wir so lassen. Erstmal.
Okay.
Für den Moment. Ansonsten
Gesundes
natürlich
Halbwissen.
Anmerkungen. Genau, Anmerkungen, Kommentare und alles das gerne, könnt ihr uns einfach gerne zukommen lassen auf unterschiedlichsten Wegen. Verarbeiten wir dann in der nächsten Folge. Auch richtig Stellungen und werden gesendet. Boah, Tina, das war eine ganz tolle Radreise. Vielen
Dankeschön,
Dank.
ja, fand ich auch. Danke, dass ich davon erzählen durfte. Dann habe ich es auch selber nochmal rekapituliert, weil ist ja jetzt schon auch ein halbes Jahr her und die Zeit rast und man erlebt ja immer so viel Verschiedenes oder denkt viel an andere Dinge und es war echt schön, nochmal da einzutauchen und zu überlegen, was waren eigentlich so die Highlights und was hat das eigentlich auch ausgemacht. Vielen Dank dafür.
Danke fürs Mitnehmen. Thanks for traveling.
Genau, und wenn du das nächste Mal irgendwo mit dem Fahrrad unterwegs bist, dann kommst du danach wieder hier hin. Finde ich gut.
Sehr gerne. Machen wir so.
Juhu, Dingeling, genau. Dann bis bald und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Mal gucken, wo der Wind uns hinweht.
Tschüss.